Wie politisch dürfen zivilgesellschaftliche Organisationen sein? Natürlich dürfen sie. Ich sage sogar, in Teilen müssen sie auch politisch sein. Die Frage ist, wo ist die Grenze?
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Willkommen zur nächsten Folge von Die NGO-Debatte. Da sind wir wieder, Michael Seberich und ich, Viktoria Strachwitz. Heute geht es um eine Frage, die für viel Verunsicherung sorgt. Was dürfen NGOs eigentlich? Müssen sie neutral sein? Dürfen sie politisch sein? Oder müssen sie es sogar?
Wir erleben gerade eine Debatte, die sich immer wieder um denselben Punkt dreht. Sind NGOs zu politisch oder schützen sie gerade durch Haltung unsere Demokratie? Und was heißt Neutralität überhaupt?
Heute lernen wir also die politische Perspektive kennen. Wir sprechen mit Stefan Meyer, dem CSU-Bundestagsabgeordneten aus dem bayerischen Neuötting. Er ist Mitglied im Ausschuss für Sport und Ehrenamt im Bundestag und er ist Sprecher und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Sport und Ehrenamt der CDU-CSU-Fraktion. Er kennt sich also aus.
Herr Meyer, schön, dass Sie da sind. Und vielleicht können Sie uns am Anfang erstmal erklären, was macht eigentlich so ein Ausschuss im Bundestag zu Ehrenamt und Sport?
Zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Frage ist natürlich sehr gut. Der Ausschuss ist im Grunde genommen der Motor des Bundestages, des Parlamentes. Natürlich bekommen die Bürgerinnen und Bürger den Bundestag sehr stark über die Plenardebatten mit im Deutschen Bundestag, aber die eigentliche Arbeit wird in den Ausschüssen geleistet. Es gibt insgesamt 24 Ausschüsse. Sport und Ehrenamt ist insoweit ein bisschen etwas Besonderes, als dass er relativ wenig mit Gesetzgebung zu tun hat, sondern der Ausschuss für Sport und Ehrenamt, das ist ja ein neuer Ausschuss, in den letzten Legislaturperioden hieß er ja nur Sportausschuss, jetzt kam der Ehrenamtsbereich neu mit dazu, äquivalent zu der Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Wir verstehen uns so ein Stück weit auch als Sprachrohr für die Probleme, Herausforderungen, die der Sport auf der einen Seite hat, die aber auch ehrenamtliches Engagement in Deutschland auf der anderen Seite hat. Also wir werden uns, und das haben wir uns schon auch vorgenommen, auch fraktionsübergreifend für die nächsten Monate, immer wieder auch mit unterschiedlichen Facetten, mit unterschiedlichen Herausforderungen für das Ehrenamt in Deutschland beschäftigen. Zum Beispiel die Blaulichtorganisationen zu uns in den Ausschuss einladen, also Feuerwehr, THW, Rettungsorganisationen, karitative Organisationen, all die, die dann den Nächsten zur Eile kommen, wenn jemand in Not ist. Und wir sind gespannt, mal zu hören, wo die Blaulichtorganisationen der Schuh drückt. Und das ist aus meiner Sicht eine der Schwerpunktaufgaben des Ausschusses, mal hinzuhören, reinzuhören, wo die Probleme, wo die Herausforderungen liegen, um dies dann auch gegenüber der Bundesregierung, auch gegenüber unseren Fraktionen weiter zu adressieren.
Dann haben Sie auch die Zivilgesellschaft so insgesamt am Schirm wahrscheinlich und stellen, wie wir, fest, dass die sich zunehmend auch zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen äußert. Also, dass Sportvereine sich gegen Rassismus stellen, dass Kulturvereine zur Ukraine was sagen, dass Wohlfahrtsverbände auf Brandmauer-Demos stehen und sprechen. Und jetzt gibt es ja Leute, die finden, das gehört sich überhaupt nicht. Und andere sagen, das ist aber die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Jetzt habe ich mir den Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte angeschaut. Den hat der Bundestag beauftragt. Und da steht drin, eine starke demokratische Zivilgesellschaft ist für den Rechtsstaat unverzichtbar. Und sie findet ihre Rolle in der Demokratie als Agendasetterin, als Aufklärerin, als Gegenpart der Regierung und Quelle neuer politischer Alternativen. Wie sehen Sie diese Rolle?
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass Deutschland vor allem deshalb auch so lebenswert ist, weil wir eine unheimlich vielfältige, plurale und starke Zivilgesellschaft haben. Wir haben im Großen und Ganzen, da mag man mal vielleicht manchmal ein bisschen die Nase rümpfen, aber im Grunde genommen finde ich immer noch einen sehr gut organisierten Staat auf allen Ebenen, von den Kommunen über die Länder bis zum Bund. Ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Ländern sind wir im Großen und Ganzen doch noch ganz gut organisiert. Aber selbst diese gut organisierten und starken staatlichen Strukturen könnten nie das ersetzen, was in mannigfaltiger Hinsicht über 600.000 Vereine, Verbände in Deutschland tagtäglich leisten. Wir haben die Blaulichtorganisationen schon erwähnt, die Sportvereine, aber das ist ja nur ein Teil der Zivilgesellschaft in Deutschland. Es gibt ja in unterschiedlichsten Bereichen, von der Nachbarschaftshilfe über die Tafeln zu karitativen Organisationen, Gewerkschaften, kirchlichen Organisationen, Organisationen, die sich der Brauchtums-, der Traditionspflege verschrieben haben. Wichtige Organisationen, die für die Stärkung, für die Resilienz unserer Demokratie eintreten. Und ich bin der festen Überzeugung, es ist die Aufgabe aller staatlichen Ebenen, die Zivilgesellschaft zu stärken und vor allem auch dieses starke zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland auch weiter zu ermöglichen.
Sie hätten Ihre Freude gehabt. Wir haben in einem unserer letzten Folgen haben wir mit jemandem von Zehlendorf 88 gesprochen, die bei dem Stromausfall ganz aktiv gewesen sind und den Leuten ihre Halle angeboten haben fürs Aufwärmen, Essen gekocht haben, den Leuten geholfen haben, ihre Powerbanks aufzuladen etc. pp. Also da passiert ja, das ist ja, die sind ja einfach sehr nah. Ne? Trotzdem ist es so, in der Wissenschaft wird ja häufig dann auch gesagt, dass Zivilgesellschaft sowas ist wie so ein vorpolitischer Raum. Wie stehen Sie dazu? Weil, wie Sie es beschreiben, wir brauchen diese Zivilgesellschaft, aber sie ist ja wahrscheinlich auch ein Raum, wo viele gesellschaftliche Themen hochkommen und dann am Ende auch in die Politik gehen sozusagen. Weil sie da diskutiert werden, weil die Leute das sehen, dass es ein Problem ist und so. Ja.
Natürlich findet zivilgesellschaftliches Engagement nicht im luftleeren Raum statt, sondern in unserer persönlichen Umgebung, in unserer Umwelt und ist damit natürlich per se politisch. Und weil Sie ja im Vorfeld auch schon die Frage aufgeworfen haben, wie stark oder wie politisch dürfen zivilgesellschaftliche Organisationen sein, natürlich dürfen sie, ich sage sogar in Teilen müssen sie auch politisch sein. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Und natürlich gibt es da auch einschlägige Rechtsprechung, aber ich möchte mich jetzt gar nicht nur auf das Juristische oder auf die Rechtsordnung reduzieren. Natürlich ist die Grenze auf jeden Fall da überschritten, wo zivilgesellschaftliche Organisationen, einzelne Vereine sich klar parteipolitisch engagieren, sei es für eine Partei oder auch nur dezidiert gegen eine ganz bestimmte Partei. Und das sind mit Sicherheit Grenzen, die sollten nicht überschritten werden.
Gut, das heißt also, wenn man jetzt mal diese Brandmauer-Demos von vor einem Jahr nimmt, man kann für die Demokratie sein, aber man sollte nicht dann gegen eine der Parteien stehen.
Zumindest bin ich der Meinung, sollte nachhaltig nicht der Hauptzweck eines Vereins oder einer Organisation sein, sich gegen eine Partei zu wenden. Man darf natürlich eine Meinung haben, auch zum Abstimmungsverhalten von Parteien, zu Gesetzentwürfen, zu Anträgen im Deutschen Bundestag. Man darf diese Meinung natürlich auch artikulieren. Das ist eines der wichtigsten Grundrechte in unserem Land, das Recht auf Meinungsfreiheit. Aber wenn der Hauptzweck eines Vereins ist, gegen eine bestimmte Partei zu agitieren oder auf der anderen Seite für eine andere Partei sich in Szene zu setzen, dann ist die Frage, denke ich, schon berechtigt, ob die Privilegierung, die ja auch Vereinen und Organisationen zuteil wird, beispielsweise in Form der Gemeinnützigkeit, dass Vereine von der Steuer befreit sind, dass Spenden auch steuerlich abzugsfähig sind, die den Vereinen zugehen, ob diese Privilegierung dann noch gerechtfertigt ist. Mhm.
Für Sie gibt es einen schmalen Grat zwischen dieser politischen Neutralität und einer parteipolitischen Neutralität. Und da ist ja dann die interessante Frage, müssen wir das aufgrund der hitzigen Debatten, wir kommen da ja nachher auch nochmal dazu, auch Anfang des Jahres, Brandmauer ist jetzt schon ein paar Mal genannt worden, müssen wir das neu ausverhandeln in unserer Gesellschaft, weil das ja doch zu Kontroverse geführt hat.
Natürlich ist mir bewusst, es hat zu Kontroversen geführt und es hat natürlich auch zu einer gewissen Verunsicherung auch in der Zivilgesellschaft und bei einzelnen Organisationen geführt. Ich kann das ja auch beim Namen nennen. Die Frage, die sich viele Organisationen mittlerweile stellen, ist, wie stark dürfen sie sich noch gegen die sogenannte Alternative für Deutschland stellen, also für eine aus meiner Sicht in Teilen rechtsextremistische, auch verfassungsfeindliche Partei. Und da möchte ich allen auch Mut und ja auch Zuversicht zurufen. Man darf sich da jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich weiß, dass viele jetzt sagen, das ist leichter gesagt als getan, weil vor Ort die Strukturen häufig so sind, dass natürlich, das ist vielleicht auch von Region und von Bundesland zu Bundesland teilweise etwas unterschiedlich, aber da wird natürlich, das ist mir auch bewusst, auch teilweise Druck, direkter oder mittelbarer Druck ausgeübt, bestimmte Äußerungen, bestimmte Aktivitäten zu unterlassen. Wie gesagt, sich für den Erhalt, für die Stärkung unserer Demokratie einzusetzen. Das ist das gute Recht jeder Organisation und natürlich insbesondere auch gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Radikalität einzutreten, ist genauso das gute Recht von jeder zivilgesellschaftlichen Organisation. Aber wie gesagt, und da ist natürlich teilweise die Grenze schwer ganz exakt zu definieren, aber wenn es nur noch darum geht, sich gegen eine Partei, gegen die AfD stark zu machen und zu engagieren, dann ist mit Sicherheit die Frage berechtigt, ob die Neutralität bzw. die parteipolitische Neutralität, die Überparteilichkeit noch gewahrt ist.
Ich gehe mal noch eine Runde weiter, weil Sie haben das ja faktisch in Seon gerade auf Ihrer Klausur beschlossen, dass Sie auf dieses Bundesprogramm Demokratie leben nochmal genauer drauf gucken wollen. Bis dazu, dass die Überlegung gibt, in Zukunft die Empfänger sozusagen vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Ja? Und warum wird das so intensiv dann auch diskutiert?
Dieses Programm Demokratie leben ist ja kein neues Programm. Es ist ein Programm, das schon weit über 10 Jahre besteht. Mhm. Seit 2015 heißt es jetzt Demokratie leben. Früher war noch der Zusatz Zusammenhalt stärken mit dabei. Ja. Und über unterschiedliche Legislaturperioden ist dieses Programm aus meiner Sicht richtigerweise fortgesetzt, perpetuiert worden. Der Hauptzweck dieses Programmes ist es, zivilgesellschaftliche Organisationen in die Lage zu versetzen, ihre Aktivitäten vor Ort zu verstärken, um den Erhalt und vor allem auch um die Stärkung unserer Demokratie zu erreichen, um gegen Rassismus, um gegen Antisemitismus, Antizionismus sich einzusetzen, sich zu engagieren. Es werden sehr vielfältig Vereine, Organisationen unterstützt, unmittelbare Partner von diesem Programm Demokratie leben gibt es in etwa 400, mittelbar profitieren so in etwa 3000 Organisationen in Deutschland von diesem Programm. Es ist, um da vielleicht auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, jetzt in diesem Jahr, im Jahr 2026, im Haushalt mit über 200 Millionen Euro ausgestattet. Also es gab sogar trotz der Schwierigkeiten, die wir im Haushalt bekanntermaßen haben und auch der starken Restriktionen, es kam sogar zu einem leichten Aufwuchs vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Das hat mich auch sehr erfreut. Ich weiß, da gab es auch in den eigenen Reihen durchaus kritische Stimmen, das möchte ich gar nicht verhehlen. Gab auch den einen oder anderen Kollegen, der hätte sich da eine deutliche Absenkung der Mittel für Demokratieleben auch vorstellen können. Ich persönlich bin der Meinung, wenn wir diesen Grundsatz, den ich vorher ja postuliert habe, dass der Staat, und da nehme ich den Bund nicht aus, die vornehme Pflicht hat, die Zivilgesellschaft zu stärken, gar nicht als Ersatz für staatliche Strukturen, sondern als Ergänzung für staatliche Strukturen, dann müssen wir auch mit Steuermitteln, mit Haushaltsmitteln dieses Engagement unterstützen. Aber, und das möchte ich auch mit dazu sagen, die Erwartung darf dann aber auch sein, dass die Organisationen, die mit Haushaltsmitteln, mit Steuermitteln unterstützt werden, dass diese auch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Mhm. Es ist halt leider in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, dass die sich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Radikalität in unserer Gesellschaft engagiert haben, selbst reine Demokraten waren. Und vor dem Hintergrund ist diese Forderung, die CSU erhebt, dass zum Beispiel auch in Form einer Bekundung des Vereins, der Organisation, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen, dass dies damit auch dokumentiert wird, dass die Organisationen, die Steuergelder bekommen, auch selbst auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.
Der Verfassungsschutz ist aber schon ein scharfes Schwert. Also erzeugt das nicht bei den Organisationen so eine Art Generalverdacht? Also da kam ja schon Kritik jetzt ein bisschen hoch. Wie gehen Sie damit um? Also wird Engagement dann vielleicht entmutigt auch? Man sagt, ich werde jetzt vom Verfassungsschutz überprüft, weil ich mich für die Demokratie einsetze?
Das sollte beileibe nicht das Ergebnis sein. Und ich möchte allen Organisationen da wirklich auch Zweifel nehmen und auch Zuversicht zusprechen. Der weit überwiegende Großteil der Organisationen, die beispielsweise Zuwendungsempfänger im Rahmen von dem Programm Demokratie leben sind, sind vollkommen den außerhalb jeglichen Verdachtes nicht auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen. Das soll natürlich partout nicht das Ergebnis sein, dass Engagement jetzt zurückgefahren wird, eingestellt wird, verkürzt wird, weil man die Befürchtung hat, man würde jetzt hier überwacht werden. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist schon viel gewonnen, wenn beispielsweise schriftlich dokumentiert wird, wenn man vielleicht auch, manche mögen dies als Symbolpolitik vielleicht titulieren, aber wenn man mit einer Unterschrift auch zum Ausdruck bringt, dass man sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, dann ist aus meiner Sicht auch diesen Anforderungen Genüge getan. Also es muss keiner die Befürchtung haben, dass er da, sei es mit Telefonüberwachung oder mit Spitzeln überzogen wird. Aus meiner Sicht besteht dazu kein Anlass. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch die durchaus legitime und berechtigte Anspruchshaltung des Staates, dass wenn eine Organisation Steuergelder bekommt, dass sie dann auch auf dem Boden des Grundgesetzes steht.
Ich habe noch eine Sache, die mich irritiert hat. Seit 1. Januar 26 ist der E-Sport gemeinnützig. Also Shooters, Spiele, Fantasy Games, Sportsimulationen, da freuen sich die Teenager wahrscheinlich vor allem. Das Engagement für Demokratie und Menschenrechte nicht. Und das führt dazu, dass Vereine auf ihre Gemeinnützigkeit verzichten zum Teil oder auf die politische Arbeit. Und jetzt meine Frage, warum ist der E-Sport gemeinnützig, nicht der Einsatz für Demokratie? Ist der Einsatz für Demokratie vielleicht ein zu schwammiger Begriff auch? Also ist das so Auslegungssache, dass der E-Sport ist einfacher?
Das ist eine sehr interessante Frage. Zunächst mal zum Thema E-Sport. Also ich mache da auch gar keinen Hehl daraus. Ich bin überzeugter Sportpolitiker und auch leidenschaftlicher Sportler. Zwar kein erfolgreicher, aber ein leidenschaftlicher. Aber ich bin kein E-Sport-Anhänger. Aber es gibt einige Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Fraktion, die da mit sehr viel Werf dran sind. Und dieses Thema E-Sport oder die Möglichkeit zu schaffen, dass Vereine, die E-Sport anbieten, gemeinnützig werden. Aber nicht jede professionelle Organisation, die solche Events durchführt, wird jetzt gemeinnützig. Sondern genauso wie auch ein Handballverein, ein Fußballverein, der Sportangebote macht, kann jetzt auch ein Verein, der E-Sport-Angebote macht, die gemeinnützig nach der Abgabenordnung erwerben. Der zweite Teil der Frage ist natürlich, finde ich, noch ernsthafter. Der erste Teil war auch schon sehr ernsthaft, aber ich sage mal, das ist jetzt eher ein Randthema, dass man E-Sport in Teilen gemeinnützig macht. Wie gesagt, sich für den Erhalt, für die Stärkung der Demokratie einzusetzen, ist vielleicht in der heutigen Zeit wichtiger denn je, zumindest mit am wichtigsten seit Bestehen der Bundesrepublik. Und ich habe die Abgabenordnung gerade erwähnt. Es gibt in § 52 der Abgabenordnung insgesamt 27 verschiedene Zwecke, von denen im Grunde genommen jeweils nur einer erfüllt werden muss, damit ein Verein oder eine Organisation gemeinnützig wird. Und das sind viele Aspekte auch mit dabei, die auch von vielen Vereinen, die sich für Demokratie engagieren, auch erfüllt werden. Ob es der Einsatz für die Umwelt, die Natur ist, ob es den Einsatz für sozial Schwache ist, also gerade im karitativen Bereich. Also ich möchte es mal andersrum formulieren. Es gibt schon heute nach der Abgabenordnung unterschiedlichste Zwecke, um entsprechend als gemeinnützig anerkannt zu werden. Deswegen bin ich etwas zurückhaltend jetzt, was die Aufnahme von zusätzlichen neuen Zwecken anbelangt. Ich glaube, wie gesagt, wir haben da schon ein sehr großes Plafond an unterschiedlichen Möglichkeiten für Vereine in Deutschland, sich ehrenwert für den Erhalt, für die Stärkung unserer Demokratie einzusetzen und auch zugleich den Status der Gemeinnützigkeit zu erwerben.
Also, Herr Mayer, also das, was wir hier diskutieren, wir gucken jetzt auf Deutschland, aber wenn ich mir jetzt überlege, wir gucken alle mit Schrecken auf das, was in den USA passiert, wo ja im Übrigen auch massiv Zivilgesellschaft angegriffen wird, auch von einem demokratisch legitimierten Staat. Ich denke dann immer relativ schnell an die Dinge, die wir in Ungarn sehen und beobachten. Auch da ist Zivilgesellschaft relativ schnell angegangen worden und eingeschränkt worden. Unter der letzten Regierung in Polen hatten wir dieses Phänomen. Also da ist ja auch irgendwas im Zeitgeist gerade. Von daher mal einmal dieses große Fenster. Am Ende, sagen wir ja ganz ehrlich, ist das doch auch eine Diskussion zwischen: Was ist links, was ist rechts und wie verhandelt sich das eigentlich in unserer Demokratie? Da scheint ja mehr dahinter zu stecken. Irgendwas scheinen wir gerade neu auszuverhandeln in unserer Gesellschaft.
Ja, Sie beschreiben das von dem Gefahrenpotenzial aus meiner Sicht vollkommen richtig. das ist ja kein rein deutsches Phänomen, aber haben wir als Bundestagsabgeordnete insbesondere Verantwortung für unser Land, für unser Volk. Und ich bin der Meinung, dass die Demokratie in Deutschland derzeit so stark sowohl von außen als auch von innen angegriffen und damit gefährdet wird wie noch nie zuvor. Und deswegen ist es, glaube ich, auch von entscheidender Wichtigkeit, dass wir die Demokratie in Deutschland resilienter machen. Und ich weiß natürlich auch, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Und es werden ja immer wieder jetzt auch Parallelen gezogen zur Weimarer Republik. Und ich bin selbst kein Historiker und möchte mir gar nicht anmaßen, da profunde, endgültige Bewertungen vorzunehmen. Nur mein Eindruck ist, wenn ich die Historie so Revue passieren lasse, Weimar ist nicht an den Strukturen gescheitert, sondern die Weimarer Republik ist letzten Endes daran gescheitert, dass es am Ende leider zu wenig Demokraten gab, die Verantwortung hatten. Und das gilt es auf jeden Fall, dem jetzt in Deutschland entgegenzutreten. Deswegen brauchen wir mehr Demokraten, wenn ich es mal so formulieren darf, aufrechte, überzeugte Demokraten. Und wie gesagt, da hat der Staat auch die Aufgabe, jetzt nicht Brainwashing vorzunehmen und auch niemandem eine innere Schere zu verpassen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Aber die Aufgabe des Staates ist es, mit dazu beizutragen, möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger zu ermuntern und zu ermutigen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, zu ermutigen, sich für den Erhalt und für die Stärkung der Demokratie einzusetzen.
Danke. Jetzt ist ja unser Podcast eigentlich auch entstanden, weil fast genau vor einem Jahr die Union im Bundestag eine Kleine Anfrage, und wir setzen dann immer das Kleine Anfrage in Anführungsstrichen, weil so klein war die ja gar nicht, an die Bundesregierung mit den 551 Fragen zu NGOs. Wir wissen mittlerweile auch aus Gesprächen, die wir geführt haben, dass das intern auch in der Union wohl nicht ganz unumstritten war, diese Anfrage. Aber was war da das Ziel? Hat sich da was aus Ihrer Sicht auch nochmal verändert dann in der Beziehung zur Zivilgesellschaft und der Union, aber vielleicht auch darüber hinaus mit der Politik?
Mir ist natürlich bewusst, dass diese sogenannte Kleine Anfrage, ich musste ehrlich gesagt auch ein bisschen schmunzeln, weil es gibt nämlich auch im Deutschen Bundestag sogenannte große Anfragen und ich dachte eigentlich, eine Anfrage, die 551 Fragen umfasst, hätte, glaube ich, schon das Adjektiv der großen Anfrage verdient, aber formal war es eine kleine Anfrage. Ich könnte es mir leicht machen und sagen, ich war weder in die Erarbeitung der Kleinen Anfrage eingebunden, noch in die Fragestellung, ob wir überhaupt, gegebenenfalls wann, diese Anfrage oder diese Frage einreichen und stellen sollten. Aber so leicht mache ich es mir nicht. Ich gehörte der letzten CDU-CSU-Bundestagsfraktion an, ich gehöre dieser Unionsfraktion an und natürlich verhalte ich mich da auch insoweit solidarisch, als dass ich der Überzeugung und der Auffassung bin ich auch, dass es durchaus legitim ist, diese 551 Fragen zu stellen. Man kann mit Sicherheit über den Vorspann, also man muss da noch vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, diese Anfrage bestand nicht nur aus 551 Fragen, sondern auch aus einem einleitenden Text von, ich glaube, 2 DIN A4 Seiten. Ohne da jetzt näher in die Details zu gehen, diese Einleitung, die war mit Sicherheit, um diesmal ganz offen zu sagen, nicht sehr geglückt. Das ist jetzt noch sehr, sehr vorsichtig formuliert. Was mich mehr noch irritiert hat, das sage ich auch ganz offen, das war der Zeitpunkt der Anfrage. Sie haben ja richtigerweise erwähnt, sie ist vor genau einem Jahr in etwa gestellt worden. Das war gerade so die Hochphase des Bundestagswahlkampfes. Ja. Deutschland war in Aufregung, in Anspannung und mir wäre es lieber gewesen, sagt es im Nachhinein ganz offen, wenn diese Anfrage in einer Zeit gestellt worden wäre, die weniger politisch aufgeheizt war als diese unmittelbare Phase des Bundestagswahlkampfes und dann auch die Phase danach. Und ich kann auch verstehen, das möchte ich gar nicht verhehlen, dass bei vielen Organisationen da auch Irritationen eingetreten sind. Aber ich hoffe, ich habe jetzt schon auch in den vergangenen Minuten vielleicht teilweise ein bisschen zumindest mit dazu beitragen können, diese Irritationen zu nehmen. Es bleibt dabei, dass die CDU-CSU und jetzt auch natürlich in Regierungsverantwortung allen voran hier keine Gesinnungsethik vornimmt, was die Erfordernisse an zivilgesellschaftliche Organisationen anbelangt. Es bleibt dabei, dass die Organisationen natürlich sich politisch äußern dürfen, sich nicht parteipolitisch verorten dürfen. Das ist aber auch kein neuer Aspekt. Und ich möchte, wie gesagt, nur dazu ermuntern und aufrufen, sich da jetzt nicht, egal von wem, ins Boxhorn jagen zu lassen, was das eigene Engagement anbetrifft.
Jetzt ist die Zivilgesellschaft seitdem natürlich ein bisschen verschreckt. Und jetzt haben Sie Ihre Klausurtagung in Seeon gerade gehabt. Und ich glaube, es stand auch schon im Wahlprogramm drin. Also die CSU hat beschlossen, das Verbandsklagerecht für Umweltverbände abzuschaffen. Und die Begründung, wenn ich sie richtig verstanden habe, war, Klagewellen lähmen Infrastrukturprojekte. Und da muss man jetzt vielleicht auch dem Hörer einmal kurz erklären, dass Umweltverbände die Möglichkeit haben, im Namen der Allgemeinheit Klagen bei Gericht einzureichen, um Rechte durchzusetzen, die Einzelne nicht effektiv verfolgen könnten. Und da geht es meistens, glaube ich, um Autobahnen, Windräder, solche Projekte. Zu den Zahlen, das sind weniger als 100 Klagen im Jahr. Die Tendenz ist leicht steigend. Die Erfolgsquote liegt bei 51% im Durchschnitt solcher, also deutscher Verwaltungsverfahren. Da sind irgendwie 12% erfolgreich. Also man kann schon sagen, das ist eine hohe Erfolgsquote. Und jetzt frage ich mich, ob die nicht eher dafür spricht, dass Umweltverbände gezielt und berechtigt klagen und auch Fehler korrigieren und dass es zum einen eben eigentlich keine Klagewelle ist, die Lähmung vielleicht berechtigt ist dann.
Ist eine wichtige Frage, die aus meiner Sicht isoliert von der Debatte zu betrachten ist, was erwarten wir als CSU, insbesondere von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Diese Forderung, das Verbandsklagerecht einzuschränken, manche gehen eben sogar so weit und sagen, man müsste es abschaffen, die Debatte ist ja nicht neu. Und ich bin auch der Meinung, dass man das Verbandsklagerecht zumindest auf das europäische Minimum, es gibt ja in Teilen auch eine europäische Rechtsetzung, die das Verbandsklagerecht eröffnet, auf dieses europäische Minimum reduzieren sollte. Warum? Nicht, weil ich das Engagement der Verbände irgendwie diskreditieren will, sondern weil ich da schon, bin selbst ja nicht nur Politiker, sondern auch Jurist, der Meinung bin, dass ein ganz wichtiges Charakteristikum des Rechtsstaates es ist, dass jemand, der sich in seinen persönlichen Rechten eingeschränkt, verletzt, betroffen fühlt, dass der die Möglichkeit hat, gegen eine Entscheidung des Staates, Sie haben den Bau einer Autobahn erwähnt, das war zum Beispiel auch ein konkreter Fall bei mir im Wahlkreis, dagegen sich zur Wehr zu setzen, gerichtlich zur Wehr zu setzen. Dieses Recht, das ist unabdingbar. Die weitergehende Frage ist, sollten jetzt bestimmte Verbände die Möglichkeit haben, gleichermaßen auch derartige Klagen zu erheben. Auch wenn sie persönlich zum Beispiel überhaupt nicht betroffen sind von dieser Maßnahme, von den Windrädern, von der Bundesautobahn. Und da habe ich persönlich eben schon erhebliche Zweifel. Wie gesagt, ich hatte über Jahrzehnte hinweg einen sehr akuten Fall im eigenen Wahlkreis beziehungsweise in der Bedeutung für den Wahlkreis, ging da um die A94, eine Autobahn, die zumindest in Bayern jeder kennt, die letzte Erschließungsautobahn, die jetzt erstellt wurde. Und da gab es insbesondere auch vom Bund Naturschutz massive Vorbehalte gegen die Trasse, die jetzt auch zum Zug kam, die für meine Region tatsächlich einen Segen bedeutet hat, nachdem sie vor 6 Jahren fertiggestellt wurde. Und da gab es natürlich auch etliche Klagen von Privatpersonen, von betroffenen Landwirten. Dafür hatte ich auch grundsätzlich Verständnis. Aber ganz offen gesagt, für die Klagen, die insbesondere der Bund Naturschutz, aber auch andere Umweltverbände eingereicht haben, hatte ich kein Verständnis, nachdem eben keine persönliche, individuelle Betroffenheit gegeben war. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass insbesondere auch diese Verbandsklagen teilweise zu massiven Verfahrensverzögerungen in Deutschland führen. Und wir lamentieren in Deutschland momentan ja wirklich auch über sehr viel Stillstand, was Großprojekte anbelangt, gewisse Länder, eine gewisse Lethargie, die bei uns im Land ist, und die Forderung, die die CSU aus meiner Sicht zu Recht erhebt, zumindest auf das europäische rechtliche Minimum, das Verbandsklagerecht zu reduzieren, soll diesem Ziel auch Rechnung tragen, dass wir in Deutschland einfach schneller werden, was die Erstellung und die Fertigstellung von Infrastrukturvorhaben anbelangt.
Das wird wahrscheinlich dann ja der demokratische Prozess im Bundestag sozusagen aushandeln, was dann da am Ende eine gute Lösung ist. Jetzt haben Sie ja gleichzeitig in der CSU-Landesgruppe vor, Engagement zu stärken. Ein ganz wichtiges Thema, Sie hatten vorhin schon die Blaulicht-Kolleginnen und Kollegen angesprochen, ist die Frage von härteren Strafen bei Angriffen gegen die Feuerwehr oder gegen Rettungskräfte. Dann haben Sie einen Zukunftspakt Ehrenamt auf den Weg gebracht. Was steckt da dahinter?
Hinter der ersten Forderung ist, dass leider die Vergangenheit gezeigt hat, auch die jüngste Vergangenheit, dass Rettungssanitäter, Feuerwehrler und so weiter im Einsatz immer häufiger attackiert werden, beleidigt werden, bespuckt werden, teilweise auch tätlich angegriffen werden. Wir haben schon in der vorletzten Legislaturperiode hier eine Mindeststrafe, eine Mindestfreiheitsstrafe von 3 Monaten eingeführt. Und jetzt gibt es eben die Überlegung, dass man diese Mindeststrafe auf 6 Monate erhöht, in vorsätzlichen oder in schwerwiegenden vorsätzlichen Fällen, in denen es auch zu erheblichen Verletzungen der betreffenden Helferinnen und Helfer kommt. Aus meiner Sicht soll das natürlich auch abschreckende Wirkung haben. Man kann immer die Frage stellen, wie abschreckend sind solche Mindeststrafen, aber ich glaube, es ist ein klares Signal, dass dies keine Kavaliersdelikte sind, selbst wenn man einem Feuerwehrmann da irgendein Schimpfwort zuruft im Einsatz, sondern dass dies auch entsprechend sanktioniert wird. Der Zukunftspakt Ehrenamt ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich habe mich da auch in den Koalitionsverhandlungen persönlich auch dafür stark gemacht. Aus vielen Gesprächen mit ehrenamtlich Tätigen, die sagen, naja, das sind immer wohlfeile Worte von euch Politikern. Das sagt ihr immer gerne in sogenannten Sonntagsreden, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist, dass ihr ehrenamtliches Engagement fördern und stützen wollt. Was tut ihr denn tatsächlich? Und viele sagen, bei uns kommt zu wenig an. Wir haben immer noch zu hohe bürokratische Hürden, regulatorische Hürden. Ich sage es mal ein bisschen flapsig. Manche sagen, ja, ich mache doch keinen Schatzmeister im Verein, weil dann stehe ich mit einem Bein im Gefängnis. Also sprich, wir müssen einfach mal alles auf den Prüfstand stellen. Und deswegen ist es, und dieser Zukunftspakt Ehrenamt klingt jetzt ein bisschen abstrakt, der soll wirklich mit Leben gefüllt werden. Einen kleinen Teil haben wir jetzt schon zum 1. Januar verabschiedet, indem wir die Übungsleiterpauschale erhöht haben auf 3.600 Euro, die Ehrenamtspauschale von 840 auf 960 Euro und noch ein paar andere Freibeträge für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe und so weiter erhöht haben. Aber das ist nur der erste und auch nur der erste kleine Teil dieses Zukunftspakts. In diesen Zukunftspakt sollen unterschiedlichste Maßnahmen mit einfließen, die eine Erleichterung im Gemeinnützigkeitsrecht, im Zuwendungsrecht, im Datenschutzrecht mit zum Inhalt haben. Da sind wir gerade jetzt derzeit dabei zu sammeln. Und deswegen darf ich vielleicht die Gelegenheit auch nutzen an alle, die sich vielleicht als amtierende Vereinsvorsitzende, Abteilungsleiter, Schriftführer, ehrenamtlich Tätige über die eine oder andere Maßnahme ärgern, über die eine oder andere bürokratische Hürde ärgern. Sie können dies gerne bei mir persönlich, aber auch gerne natürlich bei Kolleginnen und Kollegen, auch im Kanzleramt, bei der Staatsministerin für Sport und Ehrenamt hinterlegen. Wir sind gerade dabei, die Themen zusammenzuführen, die wir in diesen Zukunftspakt Ehrenamt mit einfließen lassen wollen.
Da werden Sie jetzt was losgelöst haben.
Ja. Spannend, ja. Dann ist es gut.
Wir haben jetzt ja so ein bisschen in dem Gespräch reflektiert, da hat irgendwas so ein bisschen geknackst. Also wir würden wahrscheinlich schon sagen, da ist auch Vertrauen gerade zwischen Politik und Zivilgesellschaft so ein bisschen kaputt gegangen. Sind dann solche Sachen, wie Sie sie beschrieben haben, für diesen Zukunftspakt Ehrenamt, bringt das Vertrauen wieder zurück?
Ich hoffe, dass dieser Zukunftspakt Ehrenamt mit dazu beiträgt, dass sich vielleicht noch mehr Menschen als ohnehin schon in Deutschland bereit erklären, ehrenamtlich zu engagieren. Deutschland ist ja ein Ehrenamtsland. Man darf ja auch, wir neigen ja immer so ein bisschen dazu, entweder alles himmelhoch jauchzend zu sehen oder zu Tode betrübt sind. In Deutschland sind über 29 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger in, wie gesagt, unterschiedlichsten Facetten ehrenamtlich engagiert. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern ein enorm hoher Wert. Nur, mir ist auch bewusst, Ehrenamt steht unter Druck. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben heute jetzt sehr intensiv über einen Aspekt gesprochen, möglicherweise verloren gegangenes Vertrauen aufgrund mancher Dinge, die im letzten Jahr passiert sind. Aber es gibt ja noch viele andere Aspekte. Natürlich auch die Herausforderungen der modernen Arbeits- und Berufswelt gehören mit dazu. Flexibilität der Arbeitszeiten, natürlich auch die Notwendigkeit, sei es Kinder zu versorgen, aber vielleicht auch jetzt verstärkt auch sich um Eltern, Großeltern zu kümmern, um Ehepartner zu kümmern. Also es ist für viele nicht mehr ganz so einfach, sich in ihrer Freizeit oder in der zur Verfügung stehenden freien Zeit ehrenamtlich zu engagieren. Und auch hier hat der Staat aus meiner Sicht die Aufgabe, er kann ehrenamtliches Engagement zum Glück nicht verordnen, aber er kann die Rahmenbedingungen so stricken, dass es möglichst einfach ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und das wollen wir mit diesem Zukunftspakt Ehrenamt mit erleichtern. Und ich weiß, wir haben da auch natürlich auch mit der Formulierung und auch mit dem Amt der Staatsministerin sehr hohe Erwartungen geweckt. Und diese Erwartungen gilt es jetzt auch in den kommenden 3 Jahren zu erfüllen. Ich bin aber, wie gesagt, sehr zuversichtlich. Da gibt es auch keinerlei Dissens mit unserem Koalitionspartner. Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns dies auch gelingt.
Ja, das wird sicherlich interessant dann auch, was jetzt ja so alles gerade durchsickert zum aktuellen Freiwilligen-Survey, weil da kommt ja nochmal dann auch die große Frage, wer kann sich denn Engagement in unserer Gesellschaft noch leisten? Also das ist nochmal, aber das entdecken wir mal oder das explorieren wir sicherlich noch an anderer Stelle. Meine letzte Frage, wo haben Sie sich denn das erste Mal zivilgesellschaftlich engagiert?
Ich habe sehr früh natürlich auch als Kind mich schon im Sportverein engagiert und da gehört dann natürlich nicht nur dazu, dass man jetzt aktiv, ich war Basketballer, ich habe dann sehr schnell, das ist nicht jedermanns Sache, dann auch die Schiedsrichterausbildung gemacht, war dann Basketballschiedsrichter, war mal über mehrere Jahre hinweg Leiter der Tennisabteilung bei mir im Heimatverein, Neuötting ist schon erwähnt worden und wie gesagt, ich war nie ein erfolgreicher Tennisspieler, aber ich habe dann zumindest mal mich als Abteilungsleiter engagiert, war über viele Jahre im Präsident der sogenannten THW-Bundesvereinigung, bin jetzt seit wenigen Monaten, seit Oktober letzten Jahres Präsident des Bundes der Vertriebenen. Das ist auch ein Ehrenamt, das ist eine ehrenamtliche Organisation. Also ich habe schon in unterschiedlichsten Facetten mich ehrenamtlich engagiert, sowohl vor meiner beruflichen politischen Tätigkeit als auch jetzt in der beruflichen politischen Tätigkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ehrenamtliches Engagement ist persönlich, weil man spricht immer dafür, Sie sagen auch zu Recht, kann man sich's überhaupt noch leisten? Was muss man einbringen? Welche Risiken geht man ein, auch im Hinblick auf die Haftung? Wir sprechen leider immer zu wenig darüber, was gibt einem ehrenamtliches Engagement selbst? Und das soll gar nicht egoistisch klingen, aber natürlich ist ehrenamtliches Engagement in unterschiedlichsten Bereichen sehr stark altruistisch ausgerichtet. Aber zur Wahrheit gehört auch, und das darf man, glaube ich, auch sagen, es gibt einem selber auch sehr viel. Es ist sinnstiftend, es gibt einem Erfüllung, es macht Spaß, es darf ja auch und soll ja auch Spaß machen. Und das hat es immer und tut es auch. Auch dieses Amt des BDV-Präsidenten macht mir wirklich sehr viel Freude. Und deswegen kann ich nur aufrufen, ehrenamtliches Engagement ist keine Belastung, sondern ist etwas, was einem persönlich auch unheimlich viel gibt und gut tut.
Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Mayer, das war spannend heute. Jetzt haben wir etwas, das kommt in jeder Folge vor und das ist nochmal wie so eine Art Zusammenfassung, so Argumentationshilfen. Und meine erste Behauptung heute wäre, NGOs müssen neutral sein.
Wir haben jetzt gelernt, neutral ja, sprachlos nein. Gemeinnützige Organisationen dürfen sich politisch äußern. Sie müssen nur parteipolitisch neutral bleiben. Dass sie Missstände benennen, ist kein Regelbruch, sondern der Grund, warum es sie gibt.
Meine zweite Behauptung wäre, NGOs mischen sich zu sehr ein.
Sie mischen sich ein, weil sie täglich sehen, was schiefläuft. Wer Armut bekämpft, darf über Armut reden. Wer sich um Integration kümmert, sollte Probleme benennen. Das ist keine Einmischung, das ist Expertise.
Dritte Behauptung. Der Staat tut nichts für die Ehrenamtler.
Ja, Herr Mayer hat uns jetzt ja gezeigt, dass der Staat was tun will und dass die Politik was tun will und hat auch eingeladen dazu, dass man ihm schreiben kann, was man verbessern kann in diesem Bereich. Also warten wir mal ab.
Nutzt die Chance. In der nächsten Folge geht es darum, ob NGOs sich politisch äußern dürfen und was das viel zitierte Neutralitätsgebot wirklich bedeutet. Sebastian Unger, Professor für öffentliches Recht, erklärt uns das dann ganz genau.
Abonniert uns, wir liefern die Fakten, damit ihr die Debatte einordnen könnt. Bis zum nächsten Mal.
Das war die NGO-Debatte. Eine Produktion der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept: Viktoria Strachwitz und Michael Seberich. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung.